glaube, was keine Zukunft hat, ist einfach, okay, Brandanfragen entgegennehmen, vielleicht die Talents auch auf Kampagnen zu pushen, mit denen die Agenturen Geld machen können. Ich verstehe die Agenturen natürlich auch, die wollen auch ihren Umsatz machen, aber dann pushen sie ihre Creator auf Kampagnen, die vielleicht gar nicht zu ihnen passen, und dadurch verlieren sie dann wiederum Community. Ist kein langlebiges Geschäft eigentlich. Und du brauchst diese Transparenz. Also dieses einfach zu sagen, guck mal hier, ich habe die Top-Creatorin, die kostet 30.000 Euro, Payment upfront alles und nur fix und so, da glaube ich nicht dran. Okay. Ich glaube, das wird sich ändern.
What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Mein heutiger Gast ist Niklas Schwake, Co-Founder von Metapic, einer großen Creator-Commerce-Plattform. Ich habe eine Menge in dem Gespräch gelernt. Wir sprechen über Intransparenz im Influencer-Marketing und warum das eine schlechte Sache ist für die Zukunft dieses Bereichs. Darüber, warum immer noch Image und Performance im Creator-Kontext gegeneinander ausgespielt werden und was vielleicht auch Marketeers auf dem Weg noch lernen müssen und überhaupt, wo die Reise hingeht mit Blick auf AI. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, lieber Niklas. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammensitzen und ein bisschen über Creator-Marketing sprechen.
Danke für die Einladung.
Ich finde, als wir uns kennenlernten, hat sich mir ja doch nochmal eine ganz andere Welt eröffnet, weil der Background, aus dem du kommst, ist so gar nicht mein Background. Und das ist ja das, was ich an diesem Format so unglaublich liebe, dass ich unfassbar viel lerne und dann einfach immer davon ausgehe, dass es den anderen ähnlich gehen wird. Insofern nehme ich alle Zuhörenden jetzt einmal mit auf die Reise, die ich hatte, als wir das erste Mal zusammen sprachen. Du hast nämlich ein bisschen erzählt, wo ihr eigentlich herkommt. Und ich fand das so faszinierend. Du hast gesagt, eigentlich haben wir mal eine Fitness-App gebaut, die das Thema Personal Training demokratisieren wollte. Aber uneigentlich sind wir dann dabei nicht geblieben,
genau,
sondern externen Einflüssen und Notwendigkeiten heraus hat sich dann ein ganz neues, aber glaube ich sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell entwickelt. Und vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, woher ihr kamt und was sich dann aus der Fitness-App so entwickelt hat.
Ja, sehr gerne. Also wir haben gestartet 2018, 2019 mit der Idee Personal Training beziehungsweise Personal Yoga Coaching zu demokratisieren. Wir haben gesagt, ein Personal Fitness Trainer kostet wahrscheinlich 100, 120 Euro die Stunde. Das können sich die meisten Leute einfach nicht leisten. Und da haben wir überlegt, okay, wie können wir das der breiten Masse eigentlich zugänglich machen? Und dadurch, dass wir selber viel trainiert haben im Montbijou Park in Berlin, da gab es so eine Calisthenics Community, die sich alle gegenseitig irgendwas beigebracht haben, haben wir irgendwie gesagt, okay, guck mal, die sind ja eigentlich alle wie Trainer und bringen sich gegenseitig was bei, ohne eine richtige Trainerausbildung oder Lizenz zu haben. Und dann haben wir im Prinzip eine Plattform, eine App gebaut, die hieß Kaha. Ja, ist Maori, bedeutet so viel wie Power, Stärke, Energie. Und wollten im Prinzip unlizenzierte Trainer und Coaches mit Kunden halt zusammenbringen, auch über Kleingruppentrainings. Das heißt, du konntest dir dann mit 4 Personen einen Trainer teilen und hattest die Möglichkeit, eigentlich schon für 7,50 Euro dann einen Personal Trainer zu haben. Und das hat gut funktioniert eigentlich am Anfang. Ja, wir haben auch Investment dafür eingesammelt. Es war 2018 damals, 500.000 waren das.
Habt ihr das direkt nach der Uni gemacht oder hattest du aus dem Startup-Bereich?
Nee, wir haben ja also genau, nach der Uni haben wir bei Rocket angefangen. Okay. Rocket Internet gibt es heute so nicht mehr, ja, aber
viele Geschichten.
Viele Geschichten dazu, genau.
Ein Unternehmen.
Und es war eine super Zeit, da muss ich sagen. Also ich habe damals bei HelloFresh gearbeitet, dann war ich in diesem ganzen Rocket-Circle quasi drin und habe dann nach der Uni bei Couponation angefangen. Couponation ist quasi eine Gutscheinplattform, mittlerweile heißen die Atolls. Und da habe ich auch meinen jetzigen Mitgründer kennengelernt. Das haben wir so 2-3 Jahre zusammen gemacht. Von da bin ich dann zu Early Bird Venture Capital gegangen und dann danach haben wir Kaha gegründet. Genau, und so kam diese Plattform halt zustande. Es hat gut funktioniert am Anfang, dann kam Covid und dann hat es natürlich nicht mehr funktioniert, ja, weil du musstest dich in Person treffen, du konntest nicht mehr zusammen trainieren. Und dann hat eigentlich eine sehr schwierige Phase begonnen, weil wir haben natürlich einfach versucht zu überleben. Ja. Wir hatten das Geld, wir haben das alles in diese App investiert. Dann kam Covid, dann konnten wir die App eigentlich so nicht mehr nutzen, weil das war wirklich auf Training in Person ausgelegt.
Also Matchmaking.
Matchmaking im Prinzip. Ich würde heute auch nicht mehr sagen, dass das beste Businessmodell ist, weil du hast quasi also Umgehungsprobleme und gibt sehr viele, wir sind nicht Eigenarten von Trainern, aber natürlich die wie die Trainer die App genutzt haben und so weiter. Aber ich meine, das sind die Learnings, die man halt macht, ja. Und dann würde ich sagen, waren die nächsten 2 Jahre eigentlich nur Überlebenskampf. Irgendwie haben wir uns da über Wasser gehalten. Ja. Wir haben das dann bestimmt 5-mal gepivotet, also das Geschäftsmodell immer wieder umgebaut und versucht mit irgendwelchen Mitteln, die wir irgendwo zusammengekratzt haben, uns da über Wasser zu halten. Ja. Und wir haben dann eine Buchungsplattform gebaut, nur für Trainer. Also wir sind von diesem Marktplatzmodell zu einer Softwarelösung für Trainer gegangen. Von da haben wir eine Buchungssoftware für Gyms gebaut. Dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, die Trainer bekommen ihre Kunden hauptsächlich über Instagram. TikTok war damals noch nicht so groß. Und haben dann gesagt, okay, eigentlich brauchen wir eine Buchungsplattform, die mobile optimized ist, ja, und die sie in ihre Bio bei Instagram einsetzen können. Und daraus ist dann eine LinkedIn Bio Solution entstanden. Dann haben wir es auch umbenannt von KH zu Sisem. Und diese LinkedIn Bio Solution hatte verschiedene Monetarisierungsfunktionen. Also du konntest zum Beispiel PDF-Trainingspläne verkaufen. Du konntest Kurse verkaufen darüber. Du konntest ja auch Trinkgeld einsammeln. Ja, also gab es verschiedene Monetarisierungsmodelle. Und was aber am besten funktioniert hat, waren die Produktempfehlungen über Affiliate-Links. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir killen alle anderen Features quasi, fokussieren uns nur auf diese Produktempfehlungen. Und dann sind wir irgendwann mit der Nayorda-Gruppe zusammengekommen. Die fanden das interessant, weil sie ein ähnliches Modell hatten. Und haben gesagt, okay, wir brauchen eigentlich ein Tool, mit dem wir über TikTok-Traffic monetarisieren können. Mhm. Ja. Und um TikTok-Traffic monetarisieren zu können, brauchst du quasi eine LinkedIn-Bio-Solution, weil du kannst nicht wie bei Instagram einzelne klickbare Links in deinen Stories einsetzen oder in deiner Bio. In deiner Bio geht's, wenn du eine bestimmte Anzahl von Followern hast, aber eigentlich brauchst du eine LinkedIn-Bio-Solution. Genau, und so haben wir die Nayorda-Gruppe kennengelernt und letztendlich dann die Companies zusammengelegt in 2023. Also über viele Umwege sind wir irgendwie da gelandet, ja.
Und haben die euch übernommen oder habt ihr beidseitig Anteile eingebracht?
Die haben uns übernommen, genau. Also wir haben alle Anteile 2023 verkauft, sind aber weiterhin an Bord, haben auch unser gesamtes Tech-Team mitgenommen und haben unsere Lösung, also Sisem, diese LinkedIn Bio Solution, haben die auch vollständig integriert in das Produkt Metapick. Und Sisem gibt es so nicht mehr jetzt. Es läuft alles unter dem Namen Metapick.
Mhm. Und wie genau. Groß seid ihr mittlerweile? Also
wir sind jetzt aktiv in 18 Ländern in Europa.
Wow.
USA machen wir nicht. Aktuell noch nicht. Ja, also erstmal Fokus auf Europa. Wir haben 8 Büros in eigentlich allen großen Städten, wie ich dir eben erzählt habe, Paris, Mailand, London und so weiter.
Genau, bevor wir die Mikros angemacht haben, hast du mich neidisch gemacht mit den besten Standorten der Welt.
Ja, da haben wir Glück, genau, dass wir da tatsächlich in den Hauptstädten überall sind. Machen wir natürlich auch, um möglichst nah an unseren Kunden und an den Creatern zu sein. Ja, weil das Geschäft in Italien sieht natürlich schon mal deutlich anders aus als das Geschäft in Deutschland zum Beispiel. Und die Creator ticken einfach anders. Ja, und wir machen viele Creator-Events, versuchen wirklich nah an den Creatern dran zu sein. Genau, wir machen so 200 Millionen GMV, also Umsatz für unsere Partner pro Jahr und liegen wahrscheinlich so bei 20 Millionen Gross Profit.
Mhm. Ja. Eine beeindruckende Reise, ne? So aus der Fehler- oder Lernkultur. Es ist zum Glück gut gegangen, aber zwischendurch irgendwie bricht einem immer mal kurz der kalte Schweiß aus. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Es war nicht, ich meine, rückblickend, das zum Glück kann man jetzt so auf die Geschichte zurückgucken, aber ich würde sagen, diese 2-3 Jahre, die waren nicht so schön, wo es nicht so gut funktioniert hat.
Ja. Ja, das glaube ich. Bevor wir nochmal darauf eingehen, was genau ihr macht, wie das Geschäftsmodell funktioniert, vielleicht nochmal eine Frage, hat sich für dich unternehmerisch was verändert durch die Übernahme, dass du nochmal gedacht hast, boah krass, jetzt habe ich nochmal unternehmerische Learnings letztlich auch irgendwie durch diese andere Zugehörigkeit, weil vorher ist man ja Gründer und wie du schon gesagt hast, fehlert sich so voran und probiert Dinge aus. Also habt ihr nochmal eine andere Art der Professionalisierung wahrgenommen oder hat es überhaupt Einfluss oder sagst du, es war in erster Linie Budget?
Du meinst dieser Zusammenschluss zwischen Sisim und Metapic. Also der Unterschied war, wir waren natürlich vorher fremdfinanziert. Wir hatten Investoren. Die haben wir jetzt nicht mehr. Und unsere Zielsetzung ist auch eine andere. Ja, also früher ging es hauptsächlich um Wachstum, so ein klassischer VC-Case, den wir bauen wollten. Wachstum um jeden Preis. Also vor allem vor Covid, das waren ja auch noch andere Zeiten. Mittlerweile guckt man auch mehr auf Profitabilität. Und heute hat sich der Fokus verschoben. Ja, heute ist es mehr effizientes Wachstum. Nicht Wachstum um jeden Preis, nicht einfach die Kohle raushauen und wachsen, sondern wir wollen profitabel wachsen. Ja, und das haben wir eigentlich ganz gut geschafft seit 23. Wir haben unser EBIT verzehnfacht, ja, seit 23 bis jetzt.
Stark. Ja. Da müssen wir unbedingt mal reinhören, wie das geht. Ich glaube, da sind viele interessiert, die von einer ähnlichen Reise stehen. Also ich habe verstanden, ursprünglich letztlich aus der Fitness-App Affiliate-Geschäft aufgebaut, dann durch den Zusammenschluss letztlich auch sehr viel stärker über das ganze Thema Creator-Marketing jetzt auch gewachsen. Welche Art von Jobs und Projekten macht ihr? Welche Kompetenzen habt ihr in-house? Was ist letztlich auch euer Angebotsmodell dahinter? Also wie funktioniert Metapic im Kern?
Genau, also wir sind eine Full-Funnel-Creator-Commerce-Plattform. Ja, das bedeutet, wir messen sowohl Upper-Funnel- als auch Lower-Funnel-Metriken und können unseren Kunden dann wirklich den gesamten Impact einer Kampagne zeigen. Ja, und es kommt immer ein bisschen auf die Zielsetzung der Kunden an. Wenn der Kunde besonders groß ist und schon eine gewisse Markenbekanntheit hat, dann gehen wir wahrscheinlich eher auf Performance. Wenn wir mit kleineren Brands sprechen oder die vielleicht noch nicht so bekannt sind, dann reden wir über Brand und Performance oder wirklich nur Brand. Also am Anfang steht die Zielsetzung und die Einordnung des Kunden. Man muss auch fairerweise sagen, manche Kunden haben auch immer sehr ambitionierte Vorstellungen, ja, sind noch relativ unbekannt, aber wollen natürlich irgendwie ein 10er ROAS und die absolute Top-Performance. Da ist die Empfehlung dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen in Brand Awareness zu investieren, bevor man alles nur auf Performance optimiert. Ja. Und im Kern steht bei uns, dass wir wirklich alles transparent machen. Man hat Einsicht bis auf die Creator-Ebene. Man sieht jedes einzelne Content-Piece, was gepostet wurde. Also ist alles in unserer Plattform automatisiert. Und wir fokussieren uns hauptsächlich auf Skalierung von Creator-Kampagnen. Also ich würde sagen, die besten Creator-Kampagnen, da sind wahrscheinlich 500 Creator pro Monat aktiv und wir generieren mehrere hunderttausend Euro Order Value pro Monat in Q4, teilweise sogar dann eher im Millionenbereich.
Und ist bei euch ein Schwerpunkt des Wachstums, stammt der aus dem performance-basierten Bereich? Also weil da steckt wahrscheinlich auch die Skalierung dahinter, oder?
Genau, teils. Ja. Also so haben wir ursprünglich angefangen. Das muss man sagen, wir kommen ja aus dem Affiliate-Bereich eigentlich und haben ganz klassisch mal angefangen, okay, der Kunde gibt uns vielleicht 15% oder 20% CPA. Mhm. Also wir werden nur vergütet, wenn wir auch verkaufen. Und die Creator zahlen wir auf CPC. Das ist natürlich ein gewisses Risiko für uns, weil wenn wir nicht die richtigen Creator haben, dann zahlen wir die Creator, aber wir verdienen nichts. Ja? Und im Prinzip müssen wir wie so ein Arbitrage-Modell bauen und gucken wirklich, dass wir die richtigen Creator hier finden. Das hat auch bedeutet am Anfang, dass wir teilweise in manchen Ländern sehr viel Geld verloren haben, bis du dann endlich mal irgendwann in die Profitabilität kommst. Ja, mittlerweile entwickelt sich der Markt eigentlich schon mehr Richtung hybriden Modellen, dass wir einen Teil performance-basiert bezahlt bekommen und einen Teil fix. Und das macht eigentlich auch total Sinn, weil eine Creator-Kampagne eigentlich nie nur Lower Funnel gemessen werden sollte. Also wirklich nicht nur auf Klicks und auf Sales, weil am Anfang steht immer der Creator, du erstellst den Content, du investierst in Zeit in die Content-Erstellung, die Kreativität der Creators muss natürlich alles vergütet werden. Und du lieferst natürlich immer auch Reach, Impressions, Storytelling, Community bekommst du ja quasi alles mit. Deswegen gehen wir eigentlich mehr auf diese Mischkalkulation. Mhm.
Und wenn ihr jetzt, also es kommen wahrscheinlich Kunden direkt auf euch zu, also ihr seid nicht nochmal dazwischen geschnallt zwischen Agentur und Kunde, sondern es ist letztlich ein sehr direktes Business. Also ihr
tretet im Idealfall schon. Im Idealfall immer direkt mit dem Kunden. Weil sonst ist es wie so oft ein bisschen wie stille Post. Manchmal, wir erklären was der Agentur, es geht weiter. Und ich glaube, der Pitch ist einfacher und die Kommunikation ist schneller und einfacher, wenn wir direkt mit dem Kunden reden. Aber sowohl als auch. Ja, manchmal ist das Affiliate-Netzwerk dazwischen. Und wir arbeiten eigentlich mit jedem Affiliate-Netzwerk zusammen. Manchmal ist die Agentur dazwischen, aber ich würde sagen, 80% direkter Kontakt.
Weil es ja auch so ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt im Kern eine Plattform und ihr habt letztlich daraus entwickelt klassische Agenturleistungen. Letztlich, die wahrscheinlich vor allem gerade in dem Branding-Part vorne, im Creator-Management, im Aufbau von Awareness und Konzepten liegen.
Genau. Also du kannst es ist eine Plattform oder Tech-Enabled Agency. Im Kern, also wir haben schon ein großes Entwicklerteam auch. Im Kern steht wirklich unser Produkt auch. Das entwickeln wir auch stetig weiter. Wir haben jetzt gerade unsere App gelauncht. Und klar, aber wir haben schon diese Agenturleistung mit dran. Weil je nachdem, was die Zielsetzung ist, des Kunden, wir suchen natürlich die richtigen Creator aus, die übrigens nicht bei uns unter Vertrag sind. Also wir sind keine Talent Agency in dem Sinne, sondern wir suchen die Creator aus, wir gucken, wer passt zur Brand, wer hat die richtige Community, wer kann verkaufen, wer kann nicht verkaufen, wer generiert vielleicht nur Klicks. Und da optimieren wir wirklich täglich. Ja, wir gucken uns ganz genau an, wie sehen die Metriken aus, was sind die Klicks, was sind die Sales, was sind die Order Value, wie sieht die Conversion Rate von jedem Creator aus. Und entsprechend nehmen wir Creator neue mit dazu auf eine Kampagne oder nehmen auch Creator wieder runter. Mhm.
Das hätte ich dich jetzt auch gefragt, weil du hast ja gesagt, wir haben auch viel Lehrgeld bezahlen müssen, weil so die Kernfrage, die über allem schwebt, ist ja, wie finde ich eigentlich die richtigen Creator, die dann letztlich auch die Erwartungen und die KPIs und Metriken erfüllen. Das heißt, euer Modell ist zutiefst datenbasiert. Also je mehr Creator-Kampagnen ihr durchsteuert, desto besser, weil ihr die Daten letztlich als Lernfutter für alles, was folgt, nutzen könnt. Oder könnt ihr auch völlig fremde, ferne Daten anzapfen, aus denen ihr dann eben sagt, okay, wie funktioniert sozusagen irgendwie die Performance der eigenen oder der einzelnen Creator, nicht der eigenen, das wäre dann.
Sowohl als auch, ja. Also wenn wir neue Creator für eine Kampagne auswählen, dann nutzen wir auch externe Datenbanken, um uns die Performance anzugucken. Also vor allem schauen wir uns natürlich an, wo kommen die Follower her. Ja, wenn wir jetzt eine Kampagne in Deutschland machen, dann sollten die Follower natürlich größtenteils aus Deutschland kommen. Bringt nichts, wenn einer aus den USA auf den Link klickt, ja, und im deutschen Shop landet. Das schauen wir uns natürlich an, das Engagement schauen wir uns an, die Kommentare, wie sieht das Profil an sich aus, das ist mal so ein Check. Und dann haben wir natürlich unsere eigene Datenbank und da haben wir mittlerweile über die letzten Jahre über 2 Millionen Content Pieces gesammelt, die non-public, diese Datenbank quasi, mit Performance-Daten. Also wir wissen genau, welches Content Piece hat wie viele Klicks, wie viele Sales, wann wurde das gepostet, welches Produkt wurde gepostet und von welchem Creator. Ja, und aus diesen Daten können wir natürlich Modelle erstellen und können dann ganz genau sagen, also ganz genau ist immer so eine Sache mit einer großen Wahrscheinlichkeit, ja, können wir sagen, okay, diese Creatorin wird für diese Brand und dieses Produkt performen und wahrscheinlich zu dieser Zeit und der Post sollte so aussehen, also die Farben haben und vielleicht sogar diesen CTA haben. Ja, da brauchen wir natürlich ein paar Daten für. Wir sagen so, wahrscheinlich 100 Posts sind ganz gut. Die sollten schon ein bisschen bei uns sein, aber dann werden wir immer besser natürlich mit den Daten und können immer besser vorhersehen, was wirklich funktioniert. Aber auch da muss man sagen, wir haben Cases, also wirklich Top-Performer, die extrem viel verkaufen können, super Content machen. Und man kann es nicht zu 100% vorhersehen, ja, weil der Algorithmus funktioniert zu unterschiedlichen Tageszeiten ein bisschen anders und entwickelt sich natürlich auch immer ein bisschen weiter. Also wir haben Cases, ich nenne jetzt einfach mal zwei Beispiele, ja, da ist irgendwie eine Creatorin ist auf Nike und postet was bei Nike und performt super, macht 10.000 Euro Order Value zum Beispiel, ja, und dann packen wir die gleiche Creatorin auf eine andere Sportbrand im ähnlichen, sehr ähnlichen Segment und dann sehen wir keine Performance, ja. Das kann passieren, das kann daran liegen, vielleicht hat die Creatorin in dem Moment zu viele Stories gleichzeitig gepostet. Also wenn du irgendwie 10 Stories hast, dann kriegst du vielleicht auf deiner einen Story nicht mehr so ein Engagement. kann die falsche Tageszeit sein, es kann das falsche Produkt sein. Ja, also idealerweise haben wir auch mehrere Versuche pro Brand und pro Produkt. Ja, und das ist wichtig, dass die Brands das verstehen. Und das ist immer das schwierigste Gespräch eigentlich, dass wir sagen, okay, Creator Commerce muss man wirklich langfristig sehen. Du musst iterieren, ja, du musst den Algorithmus trainieren, du musst die richtigen Creator finden. Weil wenn du es wirklich nur diesen irgendwie auf 2 Wochen beziehst oder auf 1 Monat, dann kann es immer mal sein, dass du daneben liegst. Aber also über lange Sicht ist es eigentlich immer erfolgreich, wenn du die richtigen Daten nutzt und genug iterierst. Ja.
Als wir das erste Mal sprachen, waren wir im Videocall und da hast du ja gesagt, ach komm, ich zeig dir das mal kurzerhand und einen Blick auf die Plattform geworfen und was ja wirklich beeindruckend ist, weil ich finde, das kann man sich immer erst vorstellen, wenn man das so gesehen hat oder auch wirklich durchdrungen hat. Das ist ja letztlich wie so ein riesiger Marktplatz, kann man sich das vorstellen, oder? Also ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch völlig bescheuert beschrieben.
Ist schon ein Marketplace, genau. Wir bringen Brands und Creator zusammen.
Und ihr habt dann im Prinzip die unterschiedlichen Themenbereiche aus dem Commerce, also Kategorien da drin, dann die Produkte für die unterschiedlichen Brands und die können sich die Creator dann einfach schnappen?
Im Prinzip schon, ja.
Und die bekommen dann schon ein genaues Briefing oder, weil du sagst, ne, wir wissen nicht, bei der funktioniert der blaue Hintergrund ein bisschen besser und die Tageszeit, also wie geht das dann? Wie funktioniert das? Und ist das dann nur der Performance-Teil oder ist das auch gleichzeitig der Awareness-Teil?
Also
viele Fragen in einer
Frage. Ich würde sagen, also die besten Kampagnen sind die, wo der Kunde uns vertraut und sagt, okay, wir wissen, ihr macht das seit Jahren, ihr habt die Daten und ihr wisst, wie Performance of Full Funnel Creator Commerce funktioniert. Ja, weil was wir dann machen können, dann haben wir Zeit zu iterieren, die richtigen Creator rauszufinden. Dann können wir das Pricing anpassen der Creator. Wir haben ja auch ein hybrides Pricing auf der Creator-Seite. Ja, wir zahlen Fix, CPC, Gifting. Ja, das gehört alles zu dem Modell zusammen. Und natürlich immer basierend darauf, was die Creator, Creator liefern. Und also im Prinzip kommen die Creator auf unsere Plattform. Wir checken die natürlich vorher. Ja, ist nicht so, dass du dich einfach anmelden kannst. Wir schauen, okay, wie sieht dein Profil aus? Hast du ein gutes Engagement? Schauen wir natürlich auch, dass du jetzt nicht irgendwie politische Inhalte zu viel postest. Also, dass die Brand schon safe ist. Und dann haben wir Kampagnen auf der Plattform. Die können sich die Creator im Prinzip aussuchen. Und können rein theoretisch sofort anfangen zu verlinken, ja, wenn die Brands ihr okay dafür geben. Es gibt manche Brands, die sagen, okay, ich möchte jeden Creator einzeln auswählen. Das kann man machen, aber das, was ich vorher gesagt habe, dann können wir nicht so gut unsere Expertise mit einbringen. Es geht auch, weil wir machen Vorschläge und sagen, guck mal, die würden gut zu dir passen, aber dann hast du wieder diesen zweiten Schritt, die Creator sagen, okay, ich will, dass es aber brand-aligned ist und ich will, dass der Content genau so aussieht. Sag, okay, kannst du alles machen? Aber dann können wir die Performance nicht zu 100% garantieren. Weil wenn du wirklich auf Performance gehen willst, dann musst du den Creatoren kreative Freiheit geben. Sie müssen öfter posten. Du solltest eigentlich keine Vorgaben machen, wann sie posten sollen, weil die Creator wissen schon sehr gut, was in ihrer Community gut ankommt. Und du siehst es ja auch im Content. Also wenn einer so ein Briefing abliest, dann wirkt es nicht mehr authentisch. Mhm. Und was sich wirklich gut verkaufen lässt, ist einfach Authentizität. Mhm.
Ja. Wie schwer ist es, den Marketingverantwortlichen abzugewöhnen oder, ich sag mal, durch gut zu reden, zu überzeugen, dass sie nicht mehr alles handpicked und tailor-made sozusagen, weil das, also Stichwort Skalierung, das funktioniert ja auch irgendwann nicht mehr, ne? Weil das dann einfach zu viel Aufwand, zu viel Gesprächsaufwand ist. Wie ist so deine Erfahrung? Also wie
schwer.
Ja, schwer. Oh Gott, jetzt schnauft da einmal.
Nein, also es funktioniert und es ist einfach schön zu sehen, wenn es funktioniert, weil wir haben wirklich Kampagnen, ich kann jetzt nicht die Namen nennen, aber da sind wir wirklich also pro Monat im Millionenbereich an Order Value, was wir mit Creatoren umsetzen. Und ich rede jetzt hier nur wieder über Lower Funnel Metriken, nur Order Value Sales. Ja, du kriegst ja auch Impressions, Klicks, Storytelling, Likes, Kommentare. Im besten Fall kriegst du auch Follower auf deinem eigenen Profil dazu. Das ist ja noch ganz viel mehr, was damit kommt. Ja. Aber ich kann es natürlich aus Brand-Perspektive auch verstehen, ja, jemandem komplett freie Hand zu geben und zu sagen, okay, mach mal, das ist vielleicht für einige scary, aber ich würde sagen, es funktioniert immer besser, weil wir uns natürlich mehr im Markt etablieren, wir sehen, dass dieser Shift immer mehr passiert, wir haben immer bessere Cases, immer größere Kunden ich glaube, mit mehr Referenzen können wir schon den Markt in die richtige Richtung schieben und erreichen auch die richtigen Entscheider. Ja.
Kann man sagen, dass, ich sage jetzt mal salopp, ja, je weniger Brandfit, desto stärker die Performance?
Ist vielleicht was dran.
Ja?
Also, vielleicht mal ein Extrembeispiel zu nehmen. Es gibt Deal Creator, ja. Einige davon sind hier auch in Hamburg sehr erfolgreich. Also wenn du auf das Profil gehst, dann denkst du wirklich, du bist im Ramschladen.
Im 1-Euro-Laden,
ja, genau. So sieht es aus auf dem Profil. Und dann denkst du erstmal, oh mein Gott, ich will überhaupt nicht, dass meine Brand damit irgendwie was zu tun hat. Ja? Aber am Ende willst du ja trotzdem deine Sales haben. Du willst die richtigen Kunden erreichen. Und wir sehen, dass diese Creator extrem viel verkaufen können. Und
ich frage mich immer, wer so jemandem folgt.
Ja,
also würdest du im 1-Euro-Laden folgen?
Ich nicht, aber weißt du, wir verkaufen auch ganz viele Bratpfannen und alles.
Die neue Form des
Tierschutzes. Alles wirklich. Ich meine, das war auch ein riesen Learning, zum Beispiel dieser Switch von KH Personal Training, eine sehr spezielle Zielgruppe, zu der breiten Masse. Mhm. Ja? Und wir können die Massen erreichen, wirklich mit Creatern. Und die Masse, vor allem in Deutschland, ich meine, wir haben viele andere Länder auch noch, aber die Masse in Deutschland spart auch einfach gerne und hat einen guten Deal und will nicht unbedingt, weiß nicht, Bottega kaufen, sondern kauft vielleicht bei einer Brand, die in der Range, weiß nicht, wo die Jacke 50 bis 150 Euro kostet.
Großer relevanter Punkt, ja, hast du recht.
Stimmt. Ja. Und deswegen funktionieren diese Deal Creator auch sehr gut. Mhm. Und natürlich ist das eine Diskussion mit den Brands, weil klassisches Influencer-Marketing, ja, und ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen rückständig teilweise auch. Was stellst du dir vor unter Influencer-Marketing? Schöne Bilder, Urlaube, stylisch und so weiter, ja. Ist auch nach wie vor der Case, wenn die Creator eine gute Community haben. Aber wenn du wirklich diesen Performance-Aspekt hast, dann musst du ein bisschen auf Kontrolle und auf Branding verzichten.
Ja. Habt ihr denn einen Split? Also ich stelle mir gerade vor, nur du sagst irgendwie schöne Reiseziele, irgendwie türkisblaues Meer, Creator in der Hängematte und so weiter versus harter Abverkauf. Mhm. Ist das noch ein und dieselbe Kampagne, die dann nur irgendwann in Performance übergeleitet wird? Oder habt ihr dann Breaks, sodass sich die Kampagnenseiten auch völlig unterschiedlich anfühlen?
Nee, nicht. Also ich würde sagen, die besten Creator können beides. Mhm. Ja. Die besten Creator machen eine gute Story, verkörpern die Brand und verkaufen viel. Mhm. Ja, so. Aber das ist halt nicht immer der Fall. Also, und um das abzubilden, haben wir einfach gesagt, okay, du musst einfach alles messen können. Ja, das ist das Entscheidende. Wir kommen ja aus der Richtung, dass wir sagen, okay, also Affiliate, nur Klicks, nur Sales, ja, und alles nur ROAS getrieben quasi. Aber wir haben irgendwann gesagt, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, weil du hast sehr, sehr gute Creator, die vielleicht nicht so viel verkaufen, was auch teilweise am Produkt, an der Brand liegen kann, an den Payment-Methoden. Ja, es gibt verschiedene Variablen, die der Creator gar nicht beeinflussen kann. Es gibt einen großen Marktplatz, der keine Kreditkartenkäufe anbietet. Ja, habe ich selber schon erlebt. Dann brichst du halt den Kauf ab oder hast kein PayPal. Okay, dann gehe ich vielleicht lieber zu einem anderen großen Marktplatz, wo es entspannter ist.
Und für euch ist es nicht ausschließlich nur dieses, ist in den Shop gegangen und hat was in den Warenkorb gelegt, genau, sondern hat auch tatsächlich den Kauf getätigt.
Genau,
das ist die harte Währung bei euch.
Ja, genau, ja. Aber also da passiert ja ganz viel davor. Du hast ja mehrere Touchpoints irgendwie, bevor du mal wirklich was kaufst. Und vielleicht muss der Creator auch 3, 4, 5 Mal posten, bevor der Kunde wirklich was kauft und denkt, okay, mein Lieblings-Creator hat das jetzt hier 4, 5 Mal empfohlen, dann muss es wirklich gut sein. Aber beim ersten Mal nicht unbedingt. Aber du kriegst ja trotzdem bei jedem Post kriegst du Reach, kriegst jedes Mal Storytelling und jedes Mal was irgendwie auf die Brand und letztendlich dann auf den Kauf einzahlt. Und deswegen wirklich dieses Full-Funnel-Tracking, dass du sagen kannst, okay, von First Impression bis Conversion, ist alles gemessen. Und nur so, glaube ich, kann man wirklich eine Kampagne richtig auswerten, weil sonst siehst du nur die halbe Wahrheit.
Wie viele Diskussionen führst du noch zum Thema Reichweite versus Relevanz?
Ich glaube, das ist deutlich besser geworden.
Ja?
Ja.
Das ist eine gute Nachricht.
Ich glaube, das ist deutlich besser geworden. Gute und schlechte Neuigkeiten für einige Creator. Mhm, vielleicht auch, ja. Aber ja, der Markt entwickelt sich in die richtige Richtung. ich glaube, von der Creator-Perspektive ist es super eigentlich, ja, vor allem für neue Creator. Also wir hatten diese Zeit, weiß ich, Kim Kardashian und so, Millionen von, ich weiß gar nicht, wie viele sie hat, 100, 200 Millionen oder irgendwas. Ja.
Aber witzig viele auf jeden
Fall. Ja, und unglaublich viele, ja, so. Und das war so die Ära, wo alles um Reach geht. Jeder wollte Reach haben und du hast gesagt, okay, hier sind 3.000 Euro, bitte ein Post und drei Stories zum Beispiel, ja, und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Und heute guckst du schon eher auf die Community. Und wir haben einige Top-Performing- Creator, die haben 5.000 Follower, 10.000 Follower, aber ein extrem gutes Engagement, besetzen vielleicht auch eine Nische und verkaufen mehr als ein Creator mit 250.000 Followern, zum Beispiel. Ja. Also Engagement ist schon die wichtigste Währung eigentlich. Und für Creator ist sehr positiv, glaube ich, weil wenn du vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren angefangen hast, dann dachtest du, okay, hier 1 Million, 2, 3 Millionen, das werde ich eh nicht erreichen, jetzt brauche ich gar nicht mehr anfangen. Heute, wenn du eine gute Community hast und deine richtige Nische besetzt, ich glaube, dann kannst du unglaublich erfolgreich werden und Creator mit 50.000 Followern, sehr guter Community, verdienen wahrscheinlich deutlich mehr als manche mit 500 oder 1 Million. Mhm. Ja. Also deswegen Community Overreach. Mhm. Ja.
Okay.
Ja.
Wie verändert AI euer Geschäftsmodell? Also ja, nicht jetzt ad hoc, sondern wahrscheinlich ja schon die letzten Jahre, gerade weil ihr extrem datenbasiert arbeitet, da ist ja wenig Bauchgefühl oder Geschmack dabei, sondern eben vor allem die Frage, was sagen uns die Daten und was lernen wir draus?
Ja.
War das auch nochmal ein Skalierungsschub für euch und wie setzt ihr es ein?
Also auf jeden Fall. Es ist eine große Hilfe, würde ich sagen. Ich sehe in unserem Bereich oder für unser Geschäftsmodell da weniger Risiken, eigentlich deutlich mehr Chancen. Zum einen glaube ich nicht, dass eine Plattform wie Meta eigentlich durch, sagen wir mal, AI-Creator die eigene Plattform komplett kannibalisieren möchte. Ich glaube nach wie vor, dass wirkliche authentische Produktempfehlungen besser funktionieren als komplett AI-generated Content. Mhm. Das mag sich nochmal ändern in den nächsten 2, 3 Jahren, ja, wenn der Content nochmal viel besser wird und du es wirklich gar nicht mehr unterscheiden kannst. Aber ich, also meine These ist, dass die Plattform, ihre eigenen Plattform dann ja quasi kannibalisieren würden. Dann wird die AI alles machen, dann brauchst du halt keine richtigen Creator mehr und da glaube ich nicht dran. Dann ist die Plattform irgendwann nicht mehr relevant. Und sonst für das operative Geschäft ist es natürlich ein Geschenk. Ja? Also du kannst alle Prozesse automatisieren. Wir können die Daten deutlich besser verarbeiten. Also ich meine, vorher irgendwie über 2 Millionen Content Pieces mit Performance-Daten. Dann brauchst du halt mehrere Data Engineers und heute ja, baust du deine eigenen Modelle und machst deine eigenen Predictions. Ja. Also ja, sehr positiv.
Also gerade so in dem Predictive-Bereich ist das total, für euch letztlich ein ganz wichtiges Instrument geworden.
Ja. In dem Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen, ja, also in unserem Sales-Prozess, in jedem Bereich, du kannst einfach so viele Arbeitsschritte dir sparen. Also für uns ist es unglaublich hilfreich. Ja.
Nutzt ihr eigentlich selber Creator, um euch zu vermarkten?
Teilweise.
Echt? Okay.
Teilweise.
Habe ich mich nämlich gerade gefragt, könnten Agenturen Creator buchen, um sichtbar zu
sein? Also es funktioniert, um neue Creator mit auf die Plattform zu holen, ja. Aber dadurch, also die Creator posten ja unsere Tracking-Links und wenn man auf den Link klickt, erkennt man unsere Domain. Also ab einem gewissen Punkt erkennen die Creator eigentlich, okay, das ist ein Link von Metapic zum Beispiel und mit denen möchte ich auch zusammenarbeiten. Also wenn jetzt eine Creatorin zum Beispiel was für Zara postet, sagen ganz viele Creator, oh, ich möchte auch die Zara-Kampagne und dann sehen sie den Link.
Sie her.
Genau. Okay. Genau.
Wer sind denn eure, ich sag jetzt mal so direkten Wettbewerber? Wen hättest du so im Blick?
Ja, LTK aus den USA ist groß. Aber die arbeiten vor allem auf oder nur auf dem CPA-Modell mit ihren Creatern hauptsächlich. Wir zahlen ja CPC oder machen dieses hybride Modell. Würde auch sagen, dass LTK grundsätzlich in den USA stärker ist. Muss man auch fairerweise sagen, die haben, ich weiß gar nicht mehr, 500 Millionen eingesammelt und hatten irgendwann mal eine 2 Milliarden Bewertung oder sowas. Also klassisches VC-Modell. Die machen gute Arbeit. Aber sehr starker Fokus USA. Es gab irgendwann mal Klarna, die haben es probiert in dem Bereich, aber ich glaube, dass nach dem IPO haben die sich wieder auf ihr Kerngeschäft irgendwie fokussiert. Also die sehen wir eigentlich nicht mehr. Und Styling vor allem in Deutschland. Ja, wir machen auch gute Arbeit. Wobei die auch wirklich stark auf Deutschland fokussiert sind. Also europaweit würde ich jetzt einfach mal selbstbewusst sagen, dass wir die größten sind. Ja.
Was ja aber interessant ist, ist, also bevor wir jetzt uns kennenlernen und gesprochen haben, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja, irgendwelche anderen Influencer und Creator, Marketing, Agenturen, aber wahrscheinlich, weil der Background so stark Plattform und auch Commerce getrieben ist, ist es einfach eine andere Herkunft derjenigen, die sich auf dem Feld tummeln, oder? Oder hast du das Gefühl, dass sich gerade so Creator-Marketing-Agencies stärker in euren Bereich vorwagen oder ist die Hürde der Plattform-Thematik zu groß?
Also ich glaube schon, dass sich der ganze Markt Richtung Transparenz entwickelt. Ich glaube, du kommst
auch nicht immer eine gute Nachricht für alle Beteiligten.
Ist nicht immer eine gute Nachricht. Nee, genau, aus Agenturperspektive nicht immer unbedingt. Aber es macht natürlich total Sinn. Du hast die Mittel heutzutage, du hast die Technologien. Warum solltest du es nicht messen, wenn du es kannst? Ja, und ich glaube, da muss jeder mitmachen. Wenn du es nicht machst, dann wird es wahrscheinlich irgendwann schwierig. Also wir setzen halt sehr starken Fokus auf diese Transparenz, wirklich, ja, dass unsere Kunden ganz genau wissen, okay, für was gebe ich hier eigentlich mein Geld aus? Wer postet für mich und so weiter? Das haben wir übrigens auch nicht alle Plattformen. Da sind wir auch unique, dass jeder Kunde wirklich Access zu unserer Plattform hat und wirklich genau weiß, was passiert da eigentlich. Und also was wir zumindest sehen, aber wir sind ja vielleicht auch nochmal in einer anderen kleinen Bubble in der Agenturlandschaft als andere, ist natürlich, dass diese ganzen Brand- und Performance-Teams wirklich mehr zusammenwachsen. Ja, also wenn wir früher nur mit dem Affiliate-Manager oder nur mit dem Influencer-Manager gesprochen haben, dann reden wir heute mit dem Social Commerce Manager, der quasi Brand und Performance überschaut. Mhm. Und da sehe ich den Shift hauptsächlich.
Na, da ist bestimmt ja auch ein Grund, dass lange diese Brand versus Performance Diskussion geführt wurde, um zu sagen, es geht nicht um entweder oder, sondern gemeinsam. Dafür brauchst du ja eine übergreifende, auch steuernde Einheit, die dafür verantwortlich ist.
Genau.
Das macht ja total Sinn.
Ja, und ich glaube auch nur Performance ist auch schwierig irgendwann. Du brauchst ja, du musst ja die eine Story vorher erzählen. Ja? Du musst ja irgendwie den Kunden auf dich aufmerksam machen. Wenn ich jetzt nur auf Abverkäufe gehe, nur mit Codes arbeite und jedem Creator sage, verkaufen die ganze Zeit, dann hast du wahrscheinlich irgendwann deutlich höhere Customer Acquisition Costs, ja, weil mit Performance gehst du ja sozusagen auf die paar Prozent der User, die sagen, okay, ich bin bereit, und ich will kaufen und jetzt brauche ich noch diesen letzten Kaufimpuls. Ja. So, und wenn Branding davor nicht kommt, dann wird halt Performance irgendwann teuer oder du hast deutlich, deutlich niedrigere Margen. Also deswegen sehen wir das immer im Zusammenspiel.
Vielleicht nochmal einen Gedanken zu Branding, weil du es gerade angesprochen hast und es ja auch ein relevanter Bereich ist. Der ist ja, ich sag mal, Agency-fokussierter, weniger rein Plattformgetrieben und automatisiert skalierbar. Habt ihr euch dafür dann Konzept sozusagen ins Haus geholt oder wie überlasst ihr das komplett den Creatoren, aber mit einem sehr großen Fokus auf den Image-Aspekt? Also wie arbeitet ihr da auch mit den Creatoren zusammen?
Also wir haben ja diese Vorauswahl, ja, nicht jeder darf auf unsere Plattform. Wir haben super viele Sign-ups, mehrere tausend jeden Monat und davon nehmen wir vielleicht 2-3% und sagen, okay, du darfst mit auf die Plattform, ja, weil die erfüllen alle Kriterien, sagen, okay, du hast genug Follower in deinem spezifischen Land, gute Community, Content sieht gut aus und so weiter. Und wenn wir diese Selektion gemacht haben, dann wissen wir eigentlich schon, okay, wir arbeiten mit Profis zusammen und keine Amateure. Und die Profis wissen eigentlich, wie sie den Content erstellen müssen, ja. Nicht immer, ja, also oder wir haben andere Vorstellungen vielleicht von Branding als die Brand selbst, aber grundsätzlich machen die das schon sehr, sehr gut und wir glauben, das heißt wir glauben, wir sehen es ja in den Daten, umso mehr Freiheit wir den Creatoren geben, umso besser ist wiederum eigentlich die Performance und dann ist die Frage, was willst du eigentlich, nur Brand mit ganz konkreten Guidelines und sag genau das und das und zieh das an oder überlassen wir das den Creatoren, die wissen, okay, das will meine Community und darauf springen sie an. Also im besten Fall hast du sehr gute Creator, die wissen, was sie tun, und du gibst ihnen kreative Freiheit und lässt sie machen. Mhm. Ja.
Sag nochmal, du hast eben von den unterschiedlichen Bubbles in der Agenturbranche gesprochen. Wenn du jetzt so auf, ich sag mal, das klassische Influencer-Marketing-Geschäft blickst, ich habe schon gehört, nur das Stichwort Intransparenz ist ein Thema, wenn der Trend weiter in Richtung Transparenz geht, weil es eben jetzt auch geht und möglich ist und man den Anspruch auch hat, es sehen zu können. Und dann gibt es ja auch die Bereiche, die wirklich, ich sag jetzt mal, Creator hervorbringen, managen, groß machen, über reine Postings hinaus überlegen, wie können wir irgendwie dir noch zu weiterer Relevanz verhelfen innerhalb der Community. Was sagst du, wo ist da eigentlich eine Chance oder wo könnte auch die Zukunft hingehen? Also wo sagst du, da lohnt sich's noch einzusteigen oder dran zu bleiben, da weniger?
Also ich glaube erstmal, viele Creator brauchen lange Zeit gar kein Management bis zum gewissen Punkt. Weil ich glaube, so ein paar Brand-Anfragen, die kannst du eigentlich auch selbst managen. Ja? Es sei denn, du sagst, okay, meine Schwäche ist jetzt wirklich komplett, mich zu organisieren und das kann ich einfach nicht. Und ich will einfach diesen Headspace haben, mich wirklich auf den Content zu fokussieren. Ein fairer Punkt, finde ich. Ja, dann holst du dir jemanden, hast vielleicht auch dein jemanden Verwandtes oder sowas, der das für dich machen kann. Aber ich glaube, lange Zeit brauchst du erstmal keine Agentur. Und ich glaube, es gibt einige Agenturen, die haben wirklich Relevanz, die bauen die Talente richtig, richtig auf. Die machen mehr, als dann nur die Brandanfragen entgegenzunehmen. Ja, ich glaube, was keine Zukunft hat, ist einfach, okay, Brandanfragen entgegennehmen, vielleicht die Talents auch auf Kampagnen zu pushen, mit denen die Agenturen Geld machen können. Ich verstehe die Agenturen natürlich auch, die wollen auch ihren Umsatz machen, aber dann pushen sie ihre Creator auf Kampagnen, die vielleicht gar nicht zu ihnen passen und dadurch verlieren sie dann wiederum Community, ist kein langlebiges Geschäft eigentlich. Und du brauchst diese Transparenz, also dieses einfach zu sagen, guck mal, hier, ich habe die Top-Creatorin, die kostet 30.000 Euro, Payment upfront alles und nur fix und so, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, das wird sich ändern.
Wenn du jetzt sagst, das eine Feld ist eigentlich spannend, Talente aufzubauen, man steht ja immer wieder als Unternehmer auch vor dieser Frage der Opportunitäten, die sich so ergeben. Jetzt hast du viel mit Creatoren zu tun und verstehst die Systematik. Gab es mal so einen Punkt, wo ihr überlegt habt, ob ihr in dieses Geschäft einsteigt? Oder sagst du aus den und den Gründen dezidiert nicht? Macht keinen Sinn, wollen wir nicht.
Also es ist ein interessantes Geschäftsfeld, glaube ich schon. Vor allem, weil sich Creator auch immer weiterentwickeln. Ja? Wir sehen ja, dass Creator von reiner Reichweite und Community zu sagen wir mal, Medienunternehmern werden. Ja? Die bauen ihre eigenen Produkte, haben ihre eigenen Formate. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Ja? Und da brauchst du dann nicht unbedingt ein Management, oder du brauchst ein ganzes Team hinter dir, die das wirklich aufsetzen können. Also da sehe ich absolute Relevanz.
Und als jemand, der hilft, diese Art von Setup zu bauen für die Creator?
Zum Beispiel, genau, diese Infrastruktur. Weil du brauchst jemanden vor der Kamera, du brauchst die Rampensau sozusagen, ja, und dann brauchst du jemanden im Hintergrund, der alles managt. Also wenn du jetzt hier deinen neuen Sportsdrink oder so rausbringen willst, dann brauchst du Infrastruktur, du brauchst ein Team, die das für dich machen. Und du bist sozusagen als Creator Spokesperson, ja, und aktivierst deine Community. Ich glaube, es ist spannend. Gibt es einige gute Beispiele, glaube ich, in dem Bereich.
Von Creatern oder von Agenturen, die das machen?
Also Creatern mit einem guten Team. Ich weiß jetzt immer nicht, ob das die Agenturen sind oder ob die sich dann ein gutes Team zusammengestellt haben. Passt das für uns? Es könnte spannend sein. Es ist nicht so skalierbar wie das, was wir jetzt aktuell machen. Und manchmal ist es vielleicht auch die Focus. Ja, also ich glaube, dass wir in unserem Bereich schon noch viel, viel, viel mehr rausholen können, weil wir da gerade am Anfang stehen. Wir sehen jetzt gerade endlich dieser Shift passiert in dem Markt. Und ich glaube, die Welle können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mitreiten, bevor wir da wieder in einen anderen Bereich pivot müssen. Klar, ist immer spannend, noch in andere Bereiche zu gehen, aber wir sind halt auch nicht mehr Venture finanziert und können alle möglichen Experimente machen, sondern wir gucken natürlich, dass die Profitabilität stimmt und dann musst du dir auch sehr genau überlegen, auf welche Pferdchen du setzt und wo du dein Geld investierst. Und da ist bei uns dann wirklich eigentlich immer der Ansatz, okay, lieber weniger, Fokus und da aber dann die Nummer eins sein. Auch, ne? Genau.
Ja. Finde ich aber auch ein spannendes unternehmerisches Learning an der Stelle. Also wenn sich Opportunitäten links und rechts ergeben und alles mögliche spannend sein kann, aber es führt ja zwangsläufig zu einer Defokussierung.
Ja.
Und wie du sagst, wenn da eigentlich noch Strecke zu machen ist und Potenziale zu heben sind, absolut nachvollziehbar.
Ja, wir sehen das immer wieder bei der Produktentwicklung. Ja, man hat ja immer diese Ideen und denkt, okay, lass uns das noch machen und das wird mega funktionieren. Ja, und mit dem Feature verdoppeln wir den Umsatz und so weiter. Und das, ich glaube, also die meisten Experimente, die wir da gemacht haben, funktionieren dann auch nicht, wie das so ist im Unternehmertum. Ja, 9 von 10 Sachen funktionieren halt einfach nicht. Und ich glaube, wir sind immer gut damit gefahren, zu gucken, was funktioniert wirklich, wie priorisieren wir richtig und dann da vollen Fokus drauf zu setzen. Das war auch so dieses Learning, was wir mit Sisem dann irgendwann hatten. Wir hatten 10 Monetarisierungsfunktionen und am besten haben die Produktempfehlungen funktioniert. Dann haben wir wirklich alle Features gekillt. Und das tut natürlich weh, weil du sagst, okay, da sind vielleicht mehrere tausend, hunderttausend Euro reingeflossen, ja, also an Zeit und Ressourcen. Aber am Ende macht es dich schneller und ich glaube auch, ja, du jetzt erreichst die richtige Zielgruppe ohne Ablenkung, ja. Also, das ist eigentlich gutes Learning, was wir da von Sisem mitgenommen haben. Da haben wir zu viel gemacht.
Ja. Ah, danke fürs Teilen. Ich finde es mega, mega wertvoll, weil man ist ja manchmal verführt, links und rechts abzubiegen. Vielleicht so zum Abschluss nochmal die Frage, wo wir gerade mitten im Unternehmertum stecken. Was ist so aus deiner Sicht gerade die härteste Nuss, die du gemeinsam mit deinem Kollegen und deinem Team knacken musst oder wo ihr dran seid, wo ihr überlegt, wie geht das? Also worauf liegt vielleicht auch gerade dein Fokus?
Also ich glaube, den Markt mit in die richtige Richtung zu lenken, ja, dass wir mit den richtigen Leuten sprechen, dass dieser Wandel in den Unternehmen stattfindet, ja, also nicht nur Performance, nicht nur Brand, sondern im Prinzip musst du eigentlich immer mit dem CMO, VP, Head of Social Commerce und so weiter sprechen, der wirklich beide Themenfelder versteht und dann die richtigen KPIs setzen. Das ist eine Challenge auf jeden Fall. Wir sehen zum Glück da Bewegung im Markt, wird besser. Gleiches auf der Creator-Seite. Ja, auch wenn wir so viele Daten haben und Tausende von Creatern, der Markt geht ja immer weiter. Du willst der Erste sein, der die besten Creator auf der Plattform hat. Also da auf der Seite relevant zu bleiben, die richtigen Creator anzusprechen, das Onboarding für die einfach zu machen, den schnell und einfachen USP zu erklären. Ne? Weil du kriegst 10 Anfragen als Creator. Warum ist es jetzt Metapick neben all den anderen Brand-Deals? Warum sollte ich jetzt Performance machen? Es ist ja viel entspannter, 3.000 Euro fix zu bekommen, ohne dass ich Performance zeigen muss. Ja? Das ist nach wie vor eine Challenge. Und ich meine intern, das, was du immer so im Unternehmen hast. Ja, ich glaube, am Anfang steht immer das Team, ja. Du brauchst ein gutes Team. Mit dem besten Team entwickelst du ein gutes Produkt, hast gute Ideen, du hast richtigen Drive. Ich glaube,
das Amazon Flywheel. Ne?
Ja, das ist alles, ja. Also ein gutes, motiviertes Team, die Leute, die wirklich Bock haben, die Lust auf was Neues haben, und die bereit sind, den Markt sozusagen mit uns zu verändern und die Plattform zu bauen, ja.
Niklas, ich danke dir sehr.
Ja,
total spannendes Gespräch. Viel über Creator Commerce gelernt. Danke.
Das ist gut. Dankeschön.